Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Geld für indigene Experten. Im Vorfeld der Biodiversitätskonferenz COP16 in Kolumbien gleich ein Gespräch mit Stefanie Lang vom Legacy Landscapes Fund. Außerdem berichten wir über die enorme Dürre in Südamerika, den aktuellen Bericht über globale Wasserressourcen und die Zwischenbilanz zu den UN-Nachhaltigkeitszielen. Vor- und Nachteile von Trockenreisanbau beschäftigen uns auch, ebenso wie der Test von Laserdruckern. Unter Ihnen sind viele Spezialisten für die Umgebung, für Wasser, Tiere und Pflanzen. Indigene Menschen in Afrika, Asien und Südamerika führen auch heute oft ein Leben, das sich an Natur und Umwelt orientiert. Dass wir alle von der Vielfalt des Lebens auf der Erde abhängig sind, von der Biodiversität, ist eine zentrale Aussage im UN-Naturschutzabkommen, das Ende 2022 in Montreal formuliert wurde. Es bezieht ausdrücklich indigene und lokale Bevölkerung ein, auch als Experten für die Pflanzen und Tiere mit und von denen sie leben. Darüber hinaus spielt natürlich auch Geld eine Rolle beim weltweiten Naturschutz. Der Legacy Landscapes Fund, LLF, Ende 2020 auf Initiative der Bundesregierung gegründet, soll Naturschutzgebiete weltweit langfristig mit finanziellen Mitteln versorgen. Und dafür schließen sich öffentliche und private Geber zusammen. Stefanie Lang ist Direktorin des Fonds. In zwei Wochen beginnt die Weltkonferenz für Biodiversität, die COP16 in Kolumbien. Länder mit der größten Vielfalt an Leben sind oft sehr arme Länder. Am Vormittag fragte ich Stefanie Lang, welche Rolle sie beim weltweiten Biodiversitätsschutz spielen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die megadiversen Länder, die mit der höchsten Biodiversität und auch mit der höchsten genetischen Vielfalt, sind vor allem im Süden des Globus gelegen. Die haben eine höhere Vielfalt, die haben eine höhere Waldbedeckung. In diesen Ländern herrscht aber sehr oft Armut. Wenn wir uns Kolumbien angucken, wenn wir uns Bolivien angucken, auch Brasilien oder auch afrikanische Länder mit dieser Megadiversität. Von der Regierungsseite sind viele Prioritäten Gesundheit und wirtschaftliche Entwicklung. Biodiversität hat oft nicht die Priorität, die es bräuchte. Daher brauchen wir Geld, das aus dem globalen Norden kommt, was in diesen Ländern dazu genutzt wird und da die Unterstützung liefert, damit Schutzgebiete, damit unsere Biodiversität, die globale Biodiversität, besser genutzt werden kann. Bisher ist es aber so, dass das Geld oft in Form von kurzzeitigen Projektunterstützungen kommt. Was beim LLF jetzt eben anders ist, ist, dass wir eine langfristige, eben 15 Jahre oder sogar für die Ewigkeit gestaltete Unterstützung liefern können. In einer programmatischen Form, so dass es wirklich der Biodiversität und dem Management von Schutzgebieten ideal zugutekommt.
Welche Beispiele für eine solche Zusammenarbeit gibt es denn bereits?
Wir haben auf der Welt im Moment 15 Legacy Landscapes, also 15 Programme, die wir unterstützen. Das ist alles vor allem im globalen Süden und zwei Programme, die ich jetzt eben gerade besucht habe selber. Eines ist der Madidi-Nationalpark in Bolivien und ein anderes Programm, ein Beispiel wäre Namibia. Da geht es darum, eine Conservation Bridge, also sozusagen eine Schutzgebietsbrücke zwischen dem Skeleton Park und dem Etosha-Nationalpark zu kreieren mit unserem Geld.
Auch in den noch relativ intakten Regionen der Welt, was den Naturschutz betrifft, steigt der Druck auf die Umwelt. Zum einen durch internationale Konzerne, zum anderen aber auch durch die lokale Bevölkerung. Wie lassen sich denn solche Konflikte um Nutzung und Schutz lösen?
Da kann ich tatsächlich einfach diese beiden Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, also Namibia und Bolivien, erstmal anführen. Das ist die Lösung. Wir brauchen klare Gesetze, wir brauchen Schutzgebietsverwaltungen, die funktionieren. Wir brauchen überhaupt die Priorität für Schutzgebiete. Die gibt es aber in den Ländern, die haben oft große Schutzgebiete. Dann brauchen wir eine gute Landnutzungsplanung, denn natürlich haben die Länder auch ein Anrecht darauf, ihre Naturressourcen zu nutzen. Aber wir müssen eben die Landnutzungsplanung muss eben genau entscheiden, was ist nun jetzt eben so wertvoll, dass es absolut geschützt werden muss und was kann man eventuell nachhaltig nutzen. Wir brauchen genug Finanzierung für die Schutzgebiete und dann brauchen wir eben eine Arbeit mit und durch die Bevölkerung. Also in Bolivien gibt es indigene Organisationen, die neben und überschneidend mit dem Schutzgebiet ihre eigenen Gebiete verwalten. Und das machen sie ganz großartig. Die sind sehr gut organisiert. Die machen Zählungen von Tieren, die überwachen das Schutzgebiet. Das machen sie ganz eigenständig, das unterstützen wir auch und arbeiten natürlich auch da mit der Schutzgebietsverwaltung zusammen und unterstützen die Schutzgebietsverwaltung, weil die manchmal gar nicht genug Mittel hat. In Namibia ist es so, dass die Bevölkerung selber jetzt sagt, wir möchten einen sogenannten People's Park, also einen Park für Menschen kreieren, um eben Schutzgebiete zu verbinden, damit da die Tiere besser hin und her wandern können, aber dass auch die Menschen eben besser mit der Flora und mit der Fauna dort umgehen können und dass es eben allgemeingültige Regelungen gibt. Die lokale Bevölkerung muss gestärkt werden und ist aber oft, vor allem in Lateinamerika, schon sehr stark, ihre eigenen Schutzgebiete gut zu managen. Und es muss eben auch durch Finanzen unterstützt werden. Und das macht der LLF im Moment.
Mit welchen Ideen und Forderungen reisen Sie denn in 2 Wochen zur Weltbiodiversitätskonferenz?
Naja, wir sind ja eine Stiftung, die zwar vom BMZ initiiert worden ist und mit der KfW aufgebaut worden ist, aber wir sind angewiesen auf andere Geber. Wir haben die Franzosen, wir haben die norwegische Regierung mit dabei. Meine Hoffnung, meine Erwartung wäre, dass sich noch andere beteiligen, denn der LLF ist von der UN empfohlen als beispielhaftes Instrument und auch vorbildlich ausgezeichnet worden in der Zusammenarbeit mit Indigenen. Von daher hoffe ich, dass noch sehr viel mehr dazukommen. Ich habe Erwartungen, dass überhaupt mehr Geld für Naturschutz auf den Tisch gelegt wird, damit wir den Schwung, der in der Montreal, also in der letzten Biodiversitätskonferenz, als Ziel, es wurden sehr hohe Ziele angedacht. Und das muss jetzt eben finanziert werden. Und es ist eben auch wichtig, dass wir zum Beispiel in unseren eigenen Veranstaltungen, die wir dort machen, dass wir uns erwarten, dass wir unseren Partnern eine Stimme geben, auch in einer internationalen Konferenz, dass die auch eine Stimme bekommen haben, die gehört wurde auf dieser internationalen Konferenz.
Stefanie Lang vom Legacy Landscapes Fund war das zur Zusammenarbeit beim Schutz der Biodiversität weltweit. Eigentlich ist der Amazonas in Südamerika der mit Abstand wasserreichste Fluss der Erde. Nach vielen Überschwemmungen, aber auch Dürren in den vergangenen Jahren, leidet die Region nun unter einer ganz besonders extremen Trockenheit. Einzelheiten von Anne Herberg.
Der zweitgrößte Nebenfluss des Amazonas in Brasilien, der Rio Negro, hat aufgrund der extremen Trockenheit den niedrigsten Stand seit Beginn der offiziellen Messungen vor 122 Jahren erreicht. Und das erschwert den Alltag aller, die in der Region leben. Der Boden, sandig oder hart wie Zement, Yucca- und Bananenstauden verkümmern, Fische sterben. Dazu sind die Flüsse oft die einzigen Verkehrswege. Liegen sie trocken, sind die Menschen abgeschnitten. Kinder kommen nicht zur Schule, Schwangere nicht zum Arzt. Das Amazonasgebiet erlebt aktuell die schwerste Dürre seit Beginn der Messungen vor über 70 Jahren. Die extreme Dürre führen Experten auf das El Niño-Phänomen zurück, das aber aufgrund des Klimawandels intensiver und länger auftrete. Dazu kommt die fortschreitende Zerstörung des Ökosystems Amazonas durch die Abholzung und von Menschen verursachte Waldbrände, wie sie derzeit nicht nur im Amazonas, sondern auch in den Regionen Cerrado und Pantanal wüten. Die vergangenen Jahre waren im Amazonasgebiet von extremen Wetterereignissen geprägt. 2021 und 2022 gab es große Überschwemmungen, in den vergangenen 2 Jahren extreme Trockenheit. Das sei ein Hinweis darauf, dass die Extreme immer häufiger auftreten.
In Südamerika herrscht die größte Dürre seit Jahrzehnten. Wasser. Mal ist viel zu lange, viel zu wenig davon da, wie wir gerade aus Südamerika gehört haben. Dann wieder rauschen Sturzfluten vom Himmel und ganze Regionen werden überschwemmt, so wie vor kurzem in Österreich, Tschechien und anderswo. Der Klimawandel verstärkt beide Extreme. Vor diesem Hintergrund präsentiert die Weltorganisation für Meteorologie heute ihren neuen Bericht über den Zustand der globalen Wasserressourcen. Aus Genf, Katrin Hundl.
Stress in den weltweiten Wasserressourcen, meldet die WMO in ihrem neuen Bericht. Und das heißt, unsere Süßwasservorräte schwinden. 2023 war demnach für die Flüsse auf dieser Welt das trockenste Jahr seit über 30 Jahren, also seit systematisch Daten zu den Pegelständen erhoben werden. 2023 war auch das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und die Gletscher verloren so viel Eis wie nie zuvor seit 50 Jahren. Wasser werde zum deutlichsten Indikator für die Notlage unseres Klimas, sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo bei der Vorstellung des Berichts in Genf. Eine der wichtigsten Erkenntnisse daraus sei, Wasser wird zunehmend unberechenbar. Die WMO-Expertinnen sprechen von einem erratischen hydrologischen Zyklus mit plötzlichen Überschwemmungen und schweren Dürreperioden. Ursache der menschengemachte Klimawandel. Und dennoch, so Celeste Saulo, gibt es keine mutigen Maßnahmen zum Schutz der weltweiten Wasserressourcen. Die WMO fordert dringend eine bessere Überwachung der weltweiten Wasserstände, der Bodenfeuchtigkeit und der Gletscherschmelze, denn viele Länder könnten noch immer keine ausreichenden Daten beisteuern. Laut den Vereinten Nationen haben 3,6 Milliarden Menschen mindestens einen Monat im Jahr nicht genug Wasser. Bis 2050, so die Prognose, werden es wohl 5 Milliarden sein.
Der Bericht der Weltorganisation für Meteorologie über den Zustand der globalen Wasserressourcen. Die erste Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz hat in der Hansestadt begonnen. Sie ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Initiatoren sind das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Michael-Otto-Stiftung. Ziel ist es, mit rund 800 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zahlreicher Länder Lösungen zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele zu entwickeln. 17 Ziele hatte sich die Weltgemeinschaft gesteckt, von keine Armut über sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen bis Maßnahmen zum Klimaschutz. Zielmarke ist das Jahr 2030. Ist das noch zu schaffen? Aus New York, Martin Ganselmeier.
Die Zwischenbilanz fällt in diesem Jahr ernüchternd aus. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte, ohne massive zusätzliche Investitionen sind viele Ziele der Agenda 2030 nicht mehr zu schaffen. 17 Nachhaltigkeitsziele hatte die Weltgemeinschaft 2015 beschlossen. Die wichtigsten: Beseitigung von Hunger und Armut, Zugang zu sauberem Wasser, bezahlbare Energie, gute Bildung, Gleichstellung von Mann und Frau und Bekämpfung der Klimakrise. Bis 2020 gab es durchaus Fortschritte in vielen Bereichen. Doch dann kamen die Corona-Pandemie und zahlreiche neue Kriege, nicht nur in der Ukraine und im Nahen Osten, betont Bärbel Kofler, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Leider ist es so, dass aufgrund der Kriege mittlerweile 120 Millionen Menschen entweder vertrieben sind oder geflüchtet sind, noch auf der Flucht sind. Das löst natürlich extreme Wellen der Armut, der extremen Armut aus.
Von der Aufbruchsstimmung, die 2015 nach der einstimmigen Verabschiedung der Agenda 2030 herrschte, ist aufgrund der Kriege und Krisen nicht mehr viel zu spüren. Hinzu kommt, so Bärbel Kofler, die Länder im globalen Süden leiden besonders stark unter den Folgen der Klimakrise, aber auch unter Inflation und höheren Zinsen.
Es gibt große Verschuldungen, die auch entstanden sind durch große Infrastrukturprojekte, die jetzt zurückbezahlt werden müssen. Das ist sehr schwierig und damit hat natürlich auch zu tun, die Zinsen sind gestiegen, also deutlich gestiegene Zinsraten.
Nur noch 6 Jahre hat die Weltgemeinschaft bis 2030 und nicht einmal 20% der Ziele sind erreicht. Bei der Hälfte aller Ziele gab es im vergangenen Jahr nur minimale Fortschritte, bei einem Drittel Stagnation oder gar Rückschritte. Es gibt jedoch auch positive Entwicklungen. Die weltweite Arbeitslosenrate ist auf unter 5% gesunken, ein historischer Tiefstand. Der Ausbau erneuerbarer Energien kommt weltweit deutlich voran. Auch in armen Ländern haben immer mehr Menschen Zugang zum Internet. Und Bärbel Kofler sieht noch einen weiteren Lichtblick.
Das Thema Kindersterblichkeit zum Beispiel ist ein Thema, wo wir auf gutem Weg sind, wo es mittlerweile über 140 Ländern gelungen ist, die Kindersterblichkeit zu reduzieren. Und ich finde, das ist so ein ganz essentielles Beispiel, an dem man merkt, da tut sich positiv etwas.
Um in den nächsten 6 Jahren weltweit möglichst viele Fortschritte zu erzielen, empfiehlt Bärbel Kofler, sich auf Ziele zu konzentrieren, die auch in anderen Bereichen Fortschritte nach sich ziehen.
Also Beispiel: mehr Frauen, mehr Landrechte für Frauen reduziert Hunger und Armut. oder die Frage, wie können wir Digitalisierung nutzen, um die Ziele besser zu erreichen.
Eine gemischte Bilanz also auf dem Weg zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele. Reis braucht zum Wachsen nicht unbedingt im Wasser zu stehen. Traditionell werden Felder vor allem geflutet, um das Unkraut in Schach zu halten. Je nach Region kann so angebauter Reis allerdings viel Arsen aufnehmen, das in manchen Böden vorkommt. Beim Trockenreisanbau passiert das nicht. So in der Schweiz und in Österreich zum Beispiel. Dort konkurrieren zwei Methoden, der Anbau alter oder neuer Sorten. An neuen Reissorten forscht zum Beispiel der Bayer-Konzern seit 10 Jahren. Ein Biolandwirt in der Nähe von Wien hat sich allerdings dafür entschieden, alte Sorten anzubauen. Susanne Lettenbauer war dort.
Ortstermin bei Wien in Gerasdorf. Hier, wo bisher Erdbeeren, Kartoffeln und Spargel angebaut wird, wächst seit einigen Jahren Reis, der wie Getreide mit einem Mähdrescher geerntet wird. Die Pflanzen stehen jedoch anders als in China, Japan oder Spanien, nicht im Wasser, sondern trocken, wie gleich nebenan die Gerste. Reisbauer Gregor Neumeier erklärt.
Ich habe auch Reisanbau mit geflutetem Reisfeld und Strohhut und Wasserbüffel verbunden. Das Spannende am Reis ist, Reis muss nicht geflutet werden. Reis kann geflutet werden. Man kann dem Reis aber auch das Wasser wegnehmen, unter Anführungszeichen, so wie wir das hier machen. Also der Reis steht im Trockenen. Der wächst genauso wie auch der Nassreis. Ist auch der gleiche Reis. Der Unterschied ist, dass wir das Unkraut, also die anderen Pflanzen, anders entfernen müssen.
Nämlich mechanisch. Mit Hacken wird das Unkraut personalintensiv von Helfern bekämpft. Das schlägt sich später im Verkaufspreis nieder. Die Vorteile des Trockenanbaus: einmal entweicht kein umweltschädliches Methan. Und zum Zweiten nimmt der Reis, anders als im Nassanbau, nicht im gleichen Ausmaß Arsen auf, das an manchen Orten der Welt in Böden in gesundheitsschädlichem Ausmaß vorkommt. Unter Neumeyers Kunden sind deshalb vor allem Babynahrungshersteller.
Dadurch, dass wir nicht fluten und wahrscheinlich aufgrund der Böden, haben wir gar keine Arsenrückstände. Wir sind der erste Reis weltweit, der auch wirklich arsenfrei zertifiziert ist.
Unter den rund 12.000 Reissorten weltweit gibt es Neuzüchtungen, die extra für den Trockenanbau entwickelt wurden. Weg von den Nassfeldern hin zu weniger Flutungen wird auch in Asien diskutiert, um die Umweltbelastung zu verringern. Landwirt Neumeier setzt als Biobauer dennoch nicht auf die neuen Trockenreis, sogenannte Aerobic-Reis-Züchtungen, sondern auf normale Nassreissorten. Für den Anbau kein Problem. Dafür steigt allerdings die Belastung mit dem Schwermetall Cadmium, sagt Wissenschaftlerin Britta Planer-Friedrich von der Universität Bayreuth. Das schädigt die Nieren und führt zu Störungen des Knochenstoffwechsels. Planer Friedrich forscht auch zu den Risiken von Arsen im Nassreisanbau. Das größte Problem sei,
dass Arsen einem Nährstoff sehr ähnlich ist, also Arsenat dem Phosphat sehr ähnlich ist und deswegen quasi von der Pflanze nicht unterschieden werden kann.
Wie Planer Friedrich ist auch ihr Bayreuther Forschungskollege Stefan Clemens davon überzeugt, dass gesunder Reis ohne Arsen- und Cadmiumbelastung möglich, aber nur durch den Einsatz von Gentechnik zu erreichen ist. Bei der Cadmiumbelastung weiß Pflanzenphysiologe Clemens bereits, wie es geht.
Dort kann man durch das gezielte Inaktivieren eines einzigen Gens dafür sorgen, dass praktisch kein Cadmium mehr aufgenommen wird in den Reis. Beim Arsen ist die Lage ein bisschen komplizierter, weil die Chemie von Arsen komplizierter ist, weil es eben verschiedene chemische Formen gibt. Aber auch da ist dieser Weg vorstellbar, weswegen es wichtig ist, dass wir die Mechanismen so gut wie möglich verstehen.
Am weltweit wichtigsten Forschungszentrum für Reis, dem International Rice Research Institute, IRRI, auf den Philippinen, suchen Wissenschaftler nach Lösungen, um in Asien alternative Reisanbaumethoden zu etablieren. Durch den Klimawandel sind die Terrassenfelder immer häufiger von Dürre, aber auch Überflutungen betroffen. Eine Reduktion von Arsen und Cadmium sowie schädlichen Klimagasemissionen soll deshalb mit Trockenreisanbau, aber auch mit Hilfe der Neuzüchtung von sogenanntem hybriden Direktreis erzielt werden, den Bayer Crop Science entwickelt hat. Im Unterschied zu klassischen Reissorten wird das Saatgut dort direkt in den Boden eingesät. Damit entfalle die Notwendigkeit des Transplantierens von Setzlingen in Reisfelder, was wiederum Zeit und Arbeitskraft reduziere, wirbt der Konzern für den Direktreis. Dieser soll außerdem bei höheren Erträgen weniger empfindlich gegen Wetterextreme sein und die Treibhausgasemissionen des Anbaus fast halbieren. Aber so die Pressemitteilung, Zitat, Da das Wasser aber im herkömmlichen Anbau auch Unkraut unterdrückt, wird die erfolgreiche Umstellung auf Direktsaatreis auch vom Zugang zu entsprechenden Pflanzenschutzmitteln abhängen. Bayer entwickelt daher neue Pflanzenschutzlösungen, einschließlich eines neuen Reisherbizids. Den Einsatz von Gentechnik bei neuen Reissorten sieht Pflanzenphysiologe Wolfram Wegwerth von der Universität Wien kritisch. Er plädiert für die Nutzung des natürlichen Genpools von Reis.
Ja, bevor wir also groß in die Gentechnologie einsteigen, muss man eigentlich diese natürliche genetische Variation in den verschiedenen Sorten, in den Wildtypen erstmal verstehen. Ja, und in der Phase sind wir eigentlich gerade. Ja.
In Gendatenbanken des weltweiten Netzwerks CGIAR, der Consultative Group on International Agriculture Research, liegen diese Sorten vor. Man muss sie nur nutzen.
Reis anbauen, ohne die Felder zu fluten. Susanne Lettenbauer hat ein Beispiel aus Österreich vorgestellt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Laserdrucker gelten vor allem im Büro oft als erste Wahl, denn sie sind fixer als Tintenstrahldrucker. Die Stiftung Warentest hat verschiedene Typen untersucht. Einfache Modelle und vielseitige Kombigeräte. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Laserdrucker sind in der Regel teurer als Tintenstrahldrucker, bieten dafür aber auch einige Stärken, die sie vor allem im Büroalltag ausspielen können. Und das zeigte sich auch in der Untersuchung der Stiftung Warentest. 18 Modelle traten gegeneinander an, zum einen reine Laser-Schwarz-Weiß- oder Farbdrucker, zum anderen Laser-Multifunktionsdrucker, die auch scannen und kopieren können. Warentester Henning Witthöft.
Alle, wirklich jedes einzelne Modell hat sehr guten Textdruck, druckt sehr schnell und liefert auch licht- und wasserbeständige Ausdrucke. Das ist bei Tintenstrahlern nicht immer so. Die sind im Textdruck nicht immer so gut und die Ausdrucke sind oft auch etwas wischempfindlicher, was klar ist, wenn die Tinte auf dem Papier aus dem Drucker kommt und man darüber wischt, dann kann das schneller mal verschmieren. Das passiert beim Laserdrucker nicht.
Und nicht zu vergessen, auch für jene, die ihren Drucker nur selten benutzen, sind Lasermodelle besser geeignet. Sie sind auch nach längerem Stillstand sofort einsatzbereit. Denn im Unterschied zu Tintenstrahl Druckern trocknet hier der Toner im Lasergerät nicht aus. Allerdings haben die Tintenstrahlmodelle in der Regel einen Vorteil gegenüber der Laserdrucktechnik.
Laserdrucker sind jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, wenn man viel Fotos ausdrucken will und die in besonders toller Qualität haben möchte. Sie drucken Fotos aus, aber wir hatten eine Reihe von Modellen, durchaus auch einige von Brother, die beim Fotodruck mangelhaft waren und die auch im Kopieren nicht richtig brauchbar waren.
Bei allen Laserdruckern in der Untersuchung galt, je farbiger der Ausdruck, desto bescheidener das Ergebnis. In der Handhabung gab es weniger Probleme. Besonders der Patronenwechsel gestaltete sich recht einfach. Auch bei Stromverbrauch und Geräuschentwicklung waren die Ergebnisse mindestens gut. Laserdrucker galten früher bei den Verbrauchs- und Druckkosten als generell günstig. Das hat sich inzwischen etwas verändert, sagt Warentester Henning Witthöft. Abhängig von den jeweiligen Kosten für eine Toner-Kartusche.
Der günstigste hat zum Beispiel eine Textseite mit 1,5 Cent verdruckt von den reinen Verbrauchskosten und die teuersten Geräte lagen bei 7,5 Cent. Pro Textseite, das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied, wenn man viel druckt.
So kostete beispielsweise ein Fotoausdruck bei einem Brother-Modell stolze 2,10 Euro. Auch hier lohnt ein vergleichender Blick auf die Tintenstrahldrucker. Einige Modelle haben ihr Kosten für eine Seite Textdruck von deutlich unter einem Cent. Fazit, jedes zweite Modell unter den 18 Laserdruckern erhielt eine gute Gesamtbewertung. Auffällig dabei, ein Hersteller lag in allen Kategorien vorn. Vom einfachen Schwarz-Weiß bis zum vielseitigen Multifunktionsmodell mit Farbdruck. Henning Witthöft.
Im günstigsten Falle kann man schon zum Beispiel mit einem reinen Schwarz-Weiß-Laserdrucker von Canon für 183 Euro ein gutes Gerät kaufen. Das wäre der iSensis LBP 122 DW. Und auf dem anderen Ende der technischen Leistungsfähigkeiten sind dann vier Farb-Multifunktionslaserdrucker. Da war auch Canon vorne mit dem einzigen guten Gerät in diesem Bereich. Das ist der Canon iSensis MF657 CDW. Der kostet 430 Euro.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Berichte und Interviews zum Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel. Damit geht es gleich weiter in den Informationen am Mittag mit Barbara Schmidt-Matern. Und das war Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.